Guten Morgen. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Telefonkonferenz zu den Zahlen des ersten Quartals im Geschäftsjahr 2019-2020. Wie gewohnt werden unser Vorstandsvorsitzender Olaf Koch und unser Finanzvorstand Christian Bayer Sie über die aktuellen Entwicklungen informieren. Und wir werden Sie aus gegebenem Anlass auch über ein Update zu dem Realverkauf informieren. Ich darf das Wort übergeben an Olaf Koch.
Ja, vielen Dank und guten Morgen auch von meiner Seite. Heute ist ein wichtiger Tag insofern, als dass wir im Grunde genommen die letzten Meter des alten Konglomerats beschreiten oder anders gesagt die letzten Seiten in dem Kapitel Konglomerat dann schreiben, nämlich mit der Veräußerung von Real ist dann Metro vollumfänglich auf Großhandel fokussiert. Und das ist ja unsere Strategie schon seit einiger Zeit. Letztes Jahr ging es darum, unser Großhandelsprofil deutlich intensiver auszuprägen. Das ist uns an vielen Stellen gelungen. 2020, dieses Geschäftsjahr, wird darum gehen, diesen Trend jetzt zu beschleunigen. Denn wir sagen immer gerne, Großhandel ist unser Ursprung. Aber wenn wir über die Zukunft des Großhandels sprechen, wollen wir den Großhandel in eine komplett neue Dimension führen. Und wir sind davon überzeugt, dass Metro dafür sehr gut aufgestellt ist. Mit der angestoßenen Portfolio-Veränderung seit einigen Jahren haben wir unser Großhandelsprofil immer weiter geschärft. Mit der Veräußerung von Real ist dann, wie gesagt, dieser Schritt vollendet. Die Konzentration auf Horeca und auf die Trader-Kunden hat sich im letzten Jahr schon klar bemerkbar gemacht und ausgezahlt. Und wir sehen dort, dass die Dynamik weiter zulegt. Das kann man in den Q1-Zahlen sehen, aber sieht man vor allen Dingen auch in den ersten 6 Wochen des neuen Kalenderjahres, in denen sich dieser Trend sogar noch beschleunigt. Wir wollen Wholesale in einer neuen Form anbieten, und zwar in einem Ansatz, in dem wir ganzheitlich die Geschäftsherausforderungen unserer Kunden angehen. Wir nennen das Wholesale 360. Darüber haben wir im Dezember ausführlich gesprochen. Darüber werden wir in den kommenden Quartalen auch mehr berichten, denn es ist eine Vielfalt von Dingen, die wir angestoßen haben, um den Erfolg unserer Kunden noch weiter zu unterstützen. Aber bevor ich auf die Transaktion eingehe, würde ich jetzt Christian Bayer das Wort geben, der Ihnen Einblicke gibt in die finanzielle Performance.
Ja, vielen Dank, Olaf, und guten Morgen auch von meiner Seite. Bevor wir in die Zahlen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2019-2020 einsteigen, eine kurze Information auf der rechten Seite dieser Übersicht bezüglich IFRS 16. Das ist ja bekanntlich dieser Leasing-Standard, den wir ab dem neuen Geschäftsjahr vollumfänglich anwenden, der einige Auswirkungen dann auf die Zahlen hat. Jede Vergleichszahl für das letzte Jahr ist dann entsprechend auch adjustiert, sodass hier die volle Kontinuität dann auch entsprechend dargestellt ist. Ebenfalls exkludieren die Zahlen Real, über das Olaf Koch später noch sprechen wird bezüglich der Transaktion, und exkludieren auch das chinesische Geschäft, das wir ja gerade in der Veräußerung begriffen sind. Bezüglich der Entwicklung im ersten Quartal haben wir 1% Like-for-Like Umsatz auf flächenbereinigter Basis erzielen können. Das ist insbesondere getrieben durch Osteuropa ohne Russland, Asien und insbesondere durch die Kundengruppen Horeca und Trader, die weiterhin sehr dynamisch wachsen. Bei den 1% ist zu beachten, dass dieses Wachstum beeinträchtigt wurde in negativer Art und Weise, insbesondere durch makroökonomische Entwicklungen und Regulierungen. Wenn wir hier insbesondere erwähnen können, das Thema intensive Streiks in Frankreich, aber auch die Entwicklungen zum Beispiel in Hongkong, die unser CFF-Geschäft durchaus in Mitleidenschaft gezogen haben in dem letzten Quartal. Bezüglich des aktuellen Tradings, wenn wir auf die ersten 6 Wochen dieses Kalenderjahres schauen, haben wir eine weitaus höhere Wachstumsdynamik, was auch wiederum zeigt, dass einige dieser Themen, die das erste Quartal etwas reduziert haben in der Umsatzentwicklung, sich entsprechend schon aufgelöst haben. Dort ist insbesondere Italien mit verschiedenen Regulierungen und aber auch Frankreich bezüglich der nachlassenden oder eingestellten Streikaktivität zu erwähnen. Wir sehen auch in den ersten 6 Wochen eine signifikante Steigerung in der Wachstumsbeschleunigung auf der Horeca-Seite. Das in allen Regionen, und auch auf der Seite von Russland sind die ersten 6 Wochen sehr interessant und sehr positiv in der Entwicklung dargestellt, insbesondere auf dem Thema Fasol, dem Trader-Franchise-Modell, aber auch in der Horeca-Belieferung. Der berichtete Umsatz ist in diesem Quartal positiv beeinflusst durch das Thema Wechselkurs und damit beläuft er sich auf 2,2% für das erste Quartal. Im EBITDA ohne Beiträge aus Immobilientransaktionen sind wir ungefähr auf dem Vorjahreswert. Auch das ist leicht von Währungseffekten unterstützt. Währungsbereinigt sind wir bei minus 2% circa in der Entwicklung im EBITDA, was absolut im Rahmen unserer Erwartungen sich abspielt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir im letzten Jahr im Q1 eben Einmaleffekte aus einer Einigung mit den Kreditkartenunternehmen dort als Unterstützung gehabt hatten. Unser aktuell laufendes Transformationsprogramm ist in der Umsetzung begriffen und geht auch gut voran. Allerdings sind in den Zahlen für das Q1 hier keine Transformationskosten bisher berücksichtigt, weil entsprechend die Voraussetzungen sich dann erst jetzt im zweiten Quartal abspielen. Dort werden wir dann höchstwahrscheinlich eine Buchung dieser für das gesamte Jahr erwarteten Einmaleffekte haben. Wenn wir dann auf die regionale Entwicklung schauen, auf der Folgeseite, ist insbesondere gesamtheitlich zu sagen, dass die Umsatzentwicklung durch Westeuropa, Osteuropa und Asien getrieben ist und dass im EBITDA wir in den meisten Regionen uns sehr stabil entwickelt haben. Starten wir mit Deutschland, die leicht unter Vorjahr im Like-for-Like-Umsatz herausgekommen sind. Das ist auch signifikant beeinträchtigt durch die neue Tabakregulierung, die ja dort eine neue Wiederverkäuferrichtlinie entsprechend inkludiert. Wenn wir das Tabakgeschäft rausrechnen, wäre Deutschland in einem positiven Like-for-Like-Umsatzkanal unterwegs gewesen. Das EBITDA ist genau auf Vorjahr entsprechend in Deutschland auch herausgekommen. Westeuropa ist mit 0,5% etwas schwächer, als man das ohne den Streik hätte erwarten können. Da ist tatsächlich insbesondere Frankreich ein ausschlaggebender Faktor und das EBITDA ist aber auch ungefähr im Rahmen des Vorjahres. In Russland haben wir weiterhin einen rückgehenden Umsatz, allerdings mit leichter Verbesserung gegenüber dem letzten Kalender Q4. Beziehungsweise Geschäftsjahres Q4, sehen aber, wie erwähnt, insbesondere in den ersten 6 Wochen hier eine positive Entwicklung und die hat sich auch bezüglich des EBITDA schon im letzten Quartal dargestellt. Dort haben wir nur ein leichtes Abschmelzen auf der währungskursadjustierten Basis, weil wir insbesondere mit Kostenmaßnahmen auch dagegen arbeiten konnten, während gerade jetzt in Anfang des Kalenderjahres Fasol und FSD sehr positiv in der Entwicklung sind. Osteuropa ist auch weiterhin positiv in der Entwicklung mit 5% Like-for-Like-Wachstum, das insbesondere getrieben durch die Türkei, die Ukraine, aber auch Rumänien. Und die EBITDA-Entwicklung ist leicht rückläufig, insbesondere durch intensive Erhöhungen dort auf Mindestlohnerhöhungen in einigen der osteuropäischen Ländern, von denen wir aber ausgehen, dass wir in den nächsten Quartalen dort entsprechend diese Entwicklungen auch durch zusätzliche Umsätze und Effizienzverbesserungen entsprechend wieder auffangen können. Wenn wir dann auf das asiatische Geschäft eingehen, hier haben wir in jedem der Länder eine entsprechend positive Entwicklung. Das EBITDA ist leicht beeinträchtigt, insbesondere durch die Situation in Hongkong bei CFF, aber auch einige Taifun-Situationen, die wir in Japan in der Beeinträchtigung auf der Seite hatten. Dann gehen wir gerne wieder auf die Gruppe zurück, um uns das EPS anzusehen. Ein wesentlicher Teil dort ist eine leichte Erhöhung in den Abschreibungen, die resultiert bei ungefähr vergleichbaren Investitionen daraus, dass wir mehr Geld und einen größeren Anteil der Investitionen in die Digitalisierung aufwenden. Hier sind die Abschreibungsdauern kürzer und dadurch erhöht sich das Abschreibungsvolumen aus einer strategischen und auch aus einer Wachstumsperspektive. Hatten wir ja schon verschiedentlich beschrieben, dass das allerdings aus unserer Überzeugung der absolut richtige Weg ist, hier weiter stark auch in die digitalen Geschäftsmodelle wie zum Beispiel Metro Markets zu investieren. Das Finanzergebnis konnte verbessert werden. Das ist insbesondere aufgrund geringerer Finanzierungskosten, die wir entsprechend dort erreichen könnten. Die Steuerquote hat sich relevant erhöht und ist jetzt bei 55%. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass wir in diesem Jahr ja nur sehr geringe Immobilienerträge entsprechend erwarten. Die Steuerquote für die Folgejahre ist dann aber wieder im Rahmen der historischen Entwicklung, gerade auch das, was wir im letzten Jahr gesehen haben, zu erwarten. Bezüglich der Transformationskosten, die wir ja für dieses Jahr auf 60 bis 80 Millionen Euro einschätzen, wird dann die berichtete und nicht adjustierte Steuerquote höchstwahrscheinlich noch etwas darüber rauskommen. In der Gesamtsumme sind wir dann bei einem EPS von 33 Cent und das ist dann die Entwicklung, die wir für das aktuelle Quartal entsprechend sehen. Und in der Summe muss man oder kann man auf das Quartal zurückgucken als ein absolut solides Quartal im Rahmen unserer Erwartungen, auch insbesondere vor dem Hintergrund der temporären Sachverhalte bezüglich der geopolitischen Situation. Im Rahmen auch der Entwicklung in den ersten 6 Wochen sind wir sehr zuversichtlich, uns hier sehr solide im Prognosekorridor zu bewegen. Und darum bestätigen wir gerne auf der Folgeseite nochmal den Ausblick für das Jahr 2019-2020, wo wir in der Gesamtumsatzentwicklung und der flächenbereinigten Umsatzentwicklung mit 1,5 bis 3% Wachstum rechnen und auf einem EBITDA ohne Immobilientransaktionen bei einer stabilen Entwicklung im Rahmen des Vorjahres. Dort sind wir ja bei knapp 1,4 Milliarden Euro im EBITDA ausgestiegen. Das ist die um IFRS 16 adjustierte Zahl. Damit möchte ich gerne meine Ausführungen zu den Finanzen abschließen und gerne zurück an Olaf Koch übergeben.
Ja, vielen Dank, Christian. Ich würde jetzt noch mal intensiver auf die geplante Transaktion zum Verkauf von Real eingehen und damit beginnen, dass wir eine Einigung haben mit der SCP Group. Der Prozess der Einigung ist sozusagen abgeschlossen und der Signing-Prozess ist gestartet. Insofern gehen wir auch dann von einer zeitnahen Umsetzung aus. Die Gremien beider Unternehmen müssen dem noch zustimmen. Auch das ist für heute geplant. Die Transaktion per se ist sehr komplex, denn es geht hier um zum einen eine Transaktion, die das operative Geschäft beinhaltet, die 276 Standorte, aber eben auch das Online-Geschäft real.de oder Real Digital. Darüber hinaus sind 80 Immobilien berücksichtigt, davon 65 Realstandorte und eben 34.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihren bestehenden Verträgen in dieser Transaktion natürlich auch berücksichtigt und geschützt sind. Die Transaktion bewertet Real mit einem implizierten Unternehmenswert von 1 Milliarde Euro. Wir erwarten einen Mittelzufluss von etwa 300 Millionen und wir erwarten diesen Mittelzufluss rund um die Mitte des Jahres 2020. Zu dem Zeitpunkt sollten alle Freigaben erteilt sein, alle Voraussetzungen geschaffen sein. Kartellrechtlich gehen wir hier von einer relativ zügigen Freigabe aus, da sich hier die europäische Kartellrechtsbehörde zuständig sieht und der Antrag in Brüssel schon eingereicht wurde. Schauen wir nochmal zurück auf die Logik dieser Transaktion. Dann hat sie natürlich damit zu tun, dass wir seit 2012 erhebliche Anstrengungen angestoßen haben, um unser Unternehmensprofil auf den Großhandel zu konzentrieren. Ich gehe jetzt nicht mehr auf die einzelnen Transaktionen ein. Die kennen Sie. Was ich vielleicht nochmal erwähnen würde, ist die unterste Zeile, nämlich die Akquisition, die wir getätigt haben, um uns komplementäre Großhandelsfähigkeiten zu erwerben. Diese Stoßrichtung wird auch in der nahen Zukunft weiter verfolgt, da wir davon überzeugt sind, dass in diesem Markt noch sehr attraktive Opportunitäten liegen. Wenn man dann aber auf die Situation bei Real in Summe schaut, dann ist es aus unserer Sicht wichtig, nochmal zu rekapitulieren, wie wir letztendlich zu der Entscheidung auch gekommen sind, uns dann von dem Geschäft zu trennen. Das hat einmal mit dem Großhandelsprofil logischerweise zu tun, das wir anstreben. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir die ökonomische Grundlage für dieses Geschäft so nicht schaffen konnten, wie wir uns das vorgenommen haben 2015. Sie sehen oben rechts auf dem Chart die vielen Marken, die über die letzten Jahrzehnte in Real eingeflossen sind, vor allen Dingen in den 80ern und 90ern. Real ist so gesehen kein organisch gewachsenes Geschäft, sondern ist eine Bündelung von durchaus unterschiedlichen Formaten. Wir hatten 2015 dann die Grundsatzfrage gestellt, ist für einen solchen Vollsortimenter im deutschen LEH Platz? Und wenn ja, wie kann man eine erfolgsversprechende neue Formel für ein Warenhaus dieser Kategorie definieren? Das Managementteam hat in dem Kontext das Markthallenkonzept entwickelt, ein Konzept, das wir heute in Krefeld, Braunschweig, Balingen und Aschaffenburg einsetzen und das offenkundig beim Kunden sehr gut ankommt. Wir haben über 10% Frequenz- und Umsatzanstieg in einzelnen Standorten, sogar über 30%. Wir haben das auch modular dann in etliche weitere Märkte eingebracht und sehen auch dort positive Resonanz. So gesehen eine gute Nachricht. Noch stärker ist die Nachricht im Online-Geschäft. Hier hatten wir über viele Jahre Umsatzrückgänge im Non-Food-Bereich aufgrund des Online-Wettbewerbs. Mit der Akquisition von Hitmeister 2016 und der Integration in Real konnte man den gehandelten Warenwert, den Gross Merchandise Value auf der Plattform verzehnfachen in 5 Jahren. Wir haben letztes Geschäftsjahr 600 Millionen Euro GMV verbuchen können. Darüber hinaus war es immer schon wichtig, auch eben die wirtschaftliche Voraussetzung auf der Kostenseite zu schaffen. Und da haben wir immer wieder betont, dass der erhebliche Wettbewerbsnachteil von 30% höheren Personalkosten auf Dauer nicht tragfähig ist. Dazu hatten wir im Frühjahr 2016 dann auch eine Vereinbarung, den sogenannten ZTV, mit dem angestrebt wurde, eine wettbewerbskonforme Tarifsituation, entweder für den gesamten deutschen LEH zu erreichen und wenn das nicht möglich ist, einen Haustarif für Real zu entwickeln. Dies ist nicht gelungen und hat im März 2018 dazu geführt, dass der ZTV gescheitert ist. Wir dann auch eine tarifpolitische Lösung gesucht haben und gefunden haben mit der DHV und seitdem im Grunde genommen eine leichte Kostenverbesserung zwar verbuchen können, aber auf Dauer nicht das Modell so tragfähig machen konnten, wie es wünschenswert gewesen wäre, auch um Real als Ganzes weiter betreiben zu können. So gesehen unsere Ambition 2015 an vielen Stellen durchaus validiert, aber was die ökonomische Tragfähigkeit angeht, eben nicht. Und das ist natürlich die zwingende Grundvoraussetzung, um ein solches Geschäft so weiter zu betreiben. Also haben wir im Spätsommer 2018 die Entscheidung getroffen, uns von dem Unternehmensteil zu trennen. Und dieser Prozess war, wie Sie auch verfolgen konnten, aufwendig und durchaus zeitintensiv. Aber er hat jetzt am Ende zu einer Einigung geführt mit der SCP-Gruppe, die als alleinige Käuferin auftritt und auch 100% der Anteile der Real erwirbt mit den Komponenten, die ich eingangs schon erläutert hatte. Es ist auch so, dass die Kontinuität der Marke zunächst einmal für 24 Monate insofern gewährleistet ist, als dass 50 Märkte weiter betrieben werden. Aber es ist jetzt schon klar, dass eine große Zahl von Standorten an andere deutsche Einzelhändler verkauft werden wird, wobei wir aber sichergestellt haben, dass eben die Real-Mitarbeiter weiter beschäftigt werden und zwar auch zu den Konditionen. Es gibt darüber hinaus eine ganze Reihe von Vereinbarungen, die die Interessen unserer Mitarbeiter sicherstellen sollen, vor allen Dingen eben auch, dass es vermieden wird, dass ein Umgehungstatbestand für einen 613a erfolgen würde. Wenn es zu Trennungen kommt, werden diese Trennungen nach der Betriebsvereinbarung erfolgen, die im Dezember festgelegt wurde. Also auch hier sind die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen entsprechend berücksichtigt. Es wird durchaus zu Schließungen kommen. Da sind viele Zahlen im Markt gewesen. Jetzt kann man heute sagen, diese Zahl bewegt sich rund um die Zahl 30. Wir denken, dass das auch gegenüber den Zahlen, die vorher im Markt kursiert sind, eine gute Nachricht ist. Wir werden als Metro die SCP-Gruppe unterstützen und unsere Dienstleistungen und unseren Rat und Tat beisteuern, wo wir können, damit dieses Vorhaben erfolgreich gelingt. Wir werden aber natürlich dann auch unsere Kapazitäten, die wir heute haben, an einzelnen Stellen entsprechend dann berücksichtigen und auch reduzieren. Das hat allein schon mit der Auslastung der Volumina zu tun. Die nächsten Schritte sehen vor, dass wir logischerweise die jetzt getroffene Vereinbarung dann auch formal vollenden. Das heißt, dass wir das Signing zeitnah anstreben und die Freigaben. Wir gehen von einer kartellrechtlichen Freigabe in relativer Kürze aus, um dann eben ein Closing Mitte 2020 zu erreichen. Mit der Transaktion, wie gesagt, schließen wir das Kapitel Konglomerat. Wir sind dann mit dem Vollzug dieser Transaktion ein voll fokussierter, sortenreiner Großhändler. Wir werden mit dieser Transaktion und auch mit der Transaktion in China kombiniert über 1,5 Milliarden Mittelzufluss haben. Das heißt, wir stärken unsere Bilanz substanziell. Das gibt uns natürlich eine deutlich höhere Flexibilität im Umgang mit strategischen Optionen, aber auch bei der Investition ins Kerngeschäft. Wir sehen jetzt schon eine zunehmende Dynamik bei der Unterstützung von Horeca-Kunden und von Trader-Kunden. Wir haben in den letzten Quartalen eine gute Dynamik gesehen bei den Like-for-Like-Umsätzen. Das erste Quartal war jetzt beeinträchtigt durch einige Widrigkeiten wie der Generalstreik in Frankreich, aber der Jahresauftakt 2020 stimmt uns sehr positiv, dass der Trend eben sich fortsetzt und wir wollen diese Wachstumsdynamik durch gezielte Investitionen in den kommenden Jahren intensivieren, auch durch Unternehmensakquisitionen wie solche, die ich eingangs schon mal als Beispiel genannt habe. Und deswegen möchte ich kurz zur Zusammenfassung kommen. Auf der einen Seite haben wir jetzt einen Weg für Real gefunden, der wichtig ist für das gesamte Unternehmen, der aber eben auch die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen berücksichtigt. Es gibt Beschäftigungsperspektive für die ganz große Mehrzahl der Standorte. Das, was wir an sozialer Absicherung vertraglich leisten konnten, haben wir eingebracht, wie auch die Gesamtbetriebsvereinbarung im Dezember. Dieser Schritt ist ein wichtiger und einer, der für uns natürlich dann auch mit dem Aufbruch in die neue Großhandelswelt verbunden ist. Damit öffnen wir das neue Kapitel sozusagen von Metro nicht nur als fokussierten Großhändler, sondern als komplett modernisierten Großhändler mit einem Geschäftsmodell, das weit über das hinausgeht, was wir in der Vergangenheit getan haben. Aber wichtig bei dem Ganzen ist nicht zu vergessen, dass wir natürlich auch einen Dank an alle, die bei Real mitgewirkt haben, aussprechen. Und zwar alle Kolleginnen und Kollegen, die da in den Märkten arbeiten und in der Zentrale, den Betriebsräten und aber auch den Führungskräften, die diesen Prozess jetzt auch, der durchaus lange gedauert hat im Unternehmensverkauf, sehr stark unterstützt und geführt haben. Damit komme ich zum Ende meiner Ausführung und würde jetzt gerne in die Frage-Antworten-Runde einladen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 2 auf Ihrem Telefon. Für Fragen drücken Sie bitte jetzt Stern und 1. Einen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage kommt von Ulrike Dauer von Dow Jones. Bitte schön.
Ja, guten Morgen und vielen Dank. Es gibt so ein paar Fragen quer durch die Bank. Was genau sind das zum Beispiel für Serviceleistungen, die die Servicegesellschaften über die 3 Jahre erbringen sollen? Und wie verteilen sich die 200 Millionen Einmalaufwendungen auf die 3 Jahre? Das sind so das Erste. Ich belasse es erstmal. Vielleicht können Sie kurz auch noch Updates zum Coronavirus liefern, wie der Sie momentan betrifft. Es hieß ja, dass die Märkte geöffnet sind. Was ist der aktuelle Stand? Sehen Sie vielleicht sogar mehr Geschäft, weil mehr Leute aufgrund der Ausgangssperren zu Hause bleiben müssen, beziehungsweise ja, einfach die Begründung. Vielen Dank erstmal.
Ja, danke für die Frage. Die Dienstleistungen umfassen Dinge wie zum Beispiel die Logistik und die Weiterbereitstellung der IT-Systeme. Das sind, denke ich, 2 ganz exemplarische. Darüber hinaus gibt es Standortdienstleistungen, die wir hier für die Kollegen von Real zur Verfügung stellen. Die werden wir jetzt nach fest vereinbarten Konditionen auch in den kommenden Jahren in der gleichen Qualität bereitstellen. Der Betrag von 200 Millionen, der anfällt für die Korrektur, wird sich eben über diese 3 Jahre in etwa gleichmäßig verteilen. Wir werden allerdings in diesem Jahr, wahrscheinlich schon im zweiten Quartal, dafür oder für einen größeren Teil dieses Betrages schon entsprechende Rückstellungen bilden können, sodass die Folgeperioden von dem Aufwand dann entlastet wären. Was China angeht, kann man sagen, dass unser Team dort einen außerordentlichen Job macht. Wir haben alle Märkte geöffnet. Wir haben die Warenversorgung umstellen müssen, da das mit Lkw-Zustellungen so nicht mehr möglich war, weil die einzelnen Regionen so auch gar nicht mehr erreichbar sind, beziehungsweise der Fahrer keine Erlaubnis bekommen, dorthin zu fahren. Deswegen haben wir wesentliche Warenversorgung auf Zug umgestellt. Wir haben in der Tat durchaus Umsatzzugewinne aktuell in diesen Märkten, weil nicht alle anderen Wettbewerber ihre Märkte weiter offen halten dürfen oder halten können. So gesehen bestätigt sich, glaube ich, auch in diesem Kontext wieder, dass Metro China als Marke, die für Qualität und Lebensmittelsicherheit steht, dann auch in so einer ganz schwierigen Phase weiter zur Verfügung steht und die Kunden dort mit Ware versorgt. Und unser Team selber ist natürlich auch stark eingeschränkt mit all den, ich sag mal, Maßnahmen, die aktuell das öffentliche Leben einschränken, schränken die natürlich auch das Arbeitsleben erheblich ein. Aber der Betrieb ist weiter am Laufen.
Gut, danke erstmal. Besondere Hygienemaßnahmen, werden die Ihnen auferlegt? Ich meine, das ist ja relativ kompliziert alles momentan.
Ja, das sind erhebliche Maßnahmen, die dort von staatlicher Seite auferlegt wurden und natürlich auch erhebliche Maßnahmen, was die regelmäßige Temperaturkontrolle und Gesundheitskontrolle angeht. Insofern, das ist so. Das betrifft fast jeden Bereich des öffentlichen und privaten Lebens.
Danke erstmal.
Die nächste Frage stellt Matthias Imberadi von Reuters. Bitte stellen Sie Ihre Frage.
Schönen guten Morgen in die Runde. Eine kurze Frage hätte ich nur im Zusammenhang mit Real, war ja ursprünglich von einem Mittelzufluss von 500 Millionen Euro die Rede. Jetzt sind es noch 300 Millionen. Wie erklärt sich die Differenz genau, würde mich mal interessieren. Und dann würde ich noch gern wissen, ob die SCP Group das Real Management für den fortzuführenden Kern weiter beschäftigen wird oder ob da jemand von außen geholt werden soll. Das wäre es erstmal. Danke.
Ja, beim Mittelzufluss ist es so, dass wir im Rahmen einer solchen Transaktion ja immer durch einen Prozess laufen, in dem das laufende Geschäft und alle Betriebsstätten etc. durch eine Due Diligence geprüft werden. Und darüber hinaus wird natürlich auch berücksichtigt, wie der laufende Geschäftshergang ist und wie der sich in den Zahlen dann manifestiert. Und im Grunde genommen kann man sagen, sind das die zwei Komponenten, die zu einem etwas niedrigeren Zufluss führen. Einmal das Current Trading, das wir auch schon zum BPK-Stichtag präsentiert schwächer geworden ist. Und das andere sind Dinge, die gerade im Rahmen einer Due Diligence dann erörtert, verhandelt, diskutiert und dann bewertet werden. Wichtig ist, denke ich, in dem Kontext nochmal zu betonen, dass der Gesamtmittelzufluss, von dem wir letztes Jahr im Herbst gesprochen haben, nämlich netto über 1,5 Milliarden, dass der weiterhin steht, hat natürlich damit zu tun, dass wir bei der China-Transaktion eben etwas besser rauskommen und das damit kompensieren können. Was die Zusammensetzung dann der Managementstrukturen angeht, würde ich diese Frage tatsächlich an die SCP Group dann weiterleiten. Ich bin da nicht dazu befugt, dazu Aussagen zu tätigen.
Alles klar, danke.
Für weitere Fragen drücken Sie bitte jetzt Stern und 1. Also Herr Koplowski, es liegen keine weiteren Fragen mehr vor. Ich übergebe Ihnen das Wort.
Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für diese Runde. Sofern es weitere Informationen gibt von unserer Seite, werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Und ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Dankeschön.